Glory, Glory! Danke Miriam und Band! Halleluja! Wie geht's euch heute? Geht's euch oder geht's euch Wie denn? Wie geht's euch jetzt? Oh, cool! Glory, Glory! Ja, weil der Herr ist da und ich meine, Jesus freut sich, dass wir da sind. Jesus freut sich, dass du da bist. Und wir werden eine sehr, sehr wichtige und hoffentlich auch eine starke Botschaft hören. Wir werden ein sehr starkes Zeugnis hören. Und dass ich mich da gemütlich einrichten kann und dass wir unsere Gastfreundschaft weiter leben als Church, schlage ich doch vor, dass wir nochmal richtig alle aufstehen und uns durchmischeln. Und irgendjemandem etwas nicht sagen, wo er vielleicht nicht so oft damit redet. Und ich will vor allem auch die Scheuchen ansprechen, die sagen, ja, mich spricht niemand an. Mach du den ersten Schritt. Sag du es Licht, sag du aktiv. Und du wirst beschenkt werden. Ja, geht aufeinander zu. Weil das ehrt auch Jesus. Halleluja. Besonders die Scheuchen, das ist heute euer Tag. Die, die sagen, ach, meint ihr wirklich mich? Halleluja. Glory, Glory. Wisst ihr, warum ich ein Fan von Smalltalk bin? Wer findet alles, Smalltalk ist blöd, ich will tiefe Gespräche. Du wirst nie haben, wenn du nicht Smalltalk machen kannst. So fängt es an. Du musst mit den Leuten über das Wetter reden, du musst über banale Sachen reden, dein Herz teilen und nachher plötzlich bist du bei tiefen Themen. Halleluja. Und ich kann dir sagen, die Welt, die dürstet sich nach einem Lächeln, nach einem Hallo. Ich denke immer wieder, wenn ich irgendwo bin, im Einkaufszentrum oder irgendwo bei mir auf dem Land, gell, wo du den Leuten näher bist, wie schön ist das, einfach ein Augenkontakt, ein Lächeln, einfach ein Miteinander mitgehen. Und da, glaube ich, sind wir Christen eben gerade die Ersten, die das dürfen untereinander pflegen, stimmt's? Und darum tue ich euch Sonntag für Sonntag einfach auch die Gelegenheit geben, zum Smalltalk machen, banale Sachen fragen. Was ist dein Hobby? Was war schön gewesen diese Woche? Weil so zeigst du Interesse an einem anderen Mensch und so können auch tiefe Sachen entstehen, stimmt's? Aber die wirklich tiefe Sachen wollen, jetzt gehen wir ins Tiefen rein. Bitte ich ganz kurz mit dem Licht runterzufahren für einen kleinen Moment. Und ich bitte Marie on stage. Marie de Rwanda.
Salut Marie.
Salut Jungs.
Hier ist das Mikrofon. Da darfst du das Licht wieder auf, hochdrehen. Marie, komm einen Schritt nach vorne. Ich bin so glücklich, dass du heute bereit bist, ein Teil von deinem Zeugnis zu erzählen. Und zwar geht es um deine Taufe heute. Du bist von Ruanda und die meisten von uns können sich erinnern, in den 90er Jahren, da waren die ganz schrecklichen Meldungen, haben uns aus Ruanda erreicht. Und heute steht Marie da als eine wiedergeborene Person. Und Marie, ich bitte dich, stell dich ganz kurz vor und erzähle uns, wo du herkommst, wie ist es zu deiner Taufe gekommen und dann auch, was hat sich geändert? Wo kommst du her, Marie?
Also ich bin aus Ruanda. Ich bin 40. Ich habe das Land seit 22 Jahren verlassen. Und ja, ich habe den Krieg erlebt zwischen Tutsis und Hutus. Das war schwer. Ich habe Blut gesehen. Ich habe Leichen gesehen. Ich habe gesehen, wie Menschen sich hassen können. Ich habe gesehen, wie Menschen sich töten können. Ich habe unter Angst gelebt. Ich wurde dadurch sogar traumatisiert. Und ich musste durch den Krieg meine Eltern verlieren, weil die wurde umgebracht. Also mein Vater, meine Mutter, Onkel, Tanten, Cousin und Cousinen. Über 10 Leute in einem Abend wurden umgebracht. Also ja, das habe ich, habe nur die Nachricht gehört, aber ich konnte nicht runterfliegen und das war viel zu gefährlich. Und ja, also mit 18 habe ich das Land verlassen und ja, nachher musste ich natürlich die Eltern verlieren. Dann habe ich weiter das Leben ganz allein von meiner Familie gemacht. Und dann, ich weiß nur, dass Gott immer bei mir war, also mit 18 eigentlich, man ist noch ein Kind und man weiß schwer, was das Leben ist. Und ich weiß nur, dass Gott immer bei mir war, obwohl ich kein Christ war. Und in 2010 habe ich mein Leben an Jesus anvertraut. Und ja, ich war in Frankreich, ich hatte so viele Probleme hin und her. Ich konnte schwer Miete zahlen, Versicherungen, Steuer und alles. Und dann ja, habe ich mit einer Freundin geredet, habe gesagt, mein Leben ist so schwer, ich schaffe das ja, irgendwie nicht mehr. Ja. Und dann sie hat mir eine Nummer gegeben von einem Pastor. Und für mich als Katholikerin, ein Pastor, also ich wusste nicht einmal Unterschied zwischen Pastor und Priester, aber trotzdem habe ich die Nummer genommen, habe ich gesagt, okay, ich werde anrufen. Ich habe nicht gleich angerufen, dann habe ich weiter so viel Problem gehabt. Mein Auto wurde auf einmal also abgeschleppt und dann ich konnte das Auto nicht holen, weil ich das nicht zahlen konnte. Und dann ein Bekannter von mir hat mir das Geld gegeben und dann habe ich gesagt, also das ist jetzt schwer, mein Leben geht so schlecht, kann nicht einmal also mein Auto holen gehen und so, ohne dass jemand mir ein Geld gibt. Ich wurde krank, ich war deprimiert und ich hatte auf meiner Haut so viele Flecken gesehen und so. Dann habe ich mir so viele Fragen gestellt, habe ich gesagt, also entweder ich werde sterben oder ja, ich weiß nicht. Dann habe ich mich daran erinnert, dass mir die Freundin die Nummer gegeben hat. Dann habe ich die Nummer endlich also gewählt, weil ich habe gesagt, entweder ja, es wird helfen oder wenn auch nicht, dann habe ich das probiert. Dann habe ich angerufen und dann habe ich mit dem geredet, habe ich gesagt, das und das habe ich als Problem und so. Und dann hat er gesagt, okay, ich würde für dich beten. Der hat für mich gebetet, also es ist ein Pastor aus Ruanda, wir haben auf meine Muttersprache geredet. Und ja, ich weiß nicht mehr genau, was der gesagt hat, aber ich weiß nur, dass ich an dem Tag so tief geschlafen habe. Ich habe innere Ruhe gehabt, ich habe innere Friede gehabt, aber ich wusste nicht eigentlich, dass ich an dem Tag mein Leben an Jesus also anvertraut hatte, weil der hat, oder hat er doch, ich weiß nicht, darüber gesprochen, also, aber ich kann mich schwer daran erinnern. Und ja, und dann habe ich weiterhin mein Leben so gemacht, so wie früher, also Sünde, alles drum dran. Und aber auf einmal habe ich so ein Gefühl gehabt, dass ich nicht mehr in die Messe gehen also muss, weil in mir habe ich so ein Gefühl gehabt, ich gehe in die Messe, weil ich nur zeigen will, dass ich in die Messe gegangen bin, aber es bringt mir nicht. Und dann habe ich weiterhin also Sünde gemacht. Aber jedes Mal, wenn ich was Schlechtes gemacht hatte, dann habe ich so ein Gefühl in mir gehabt, das war schlecht vor Gott. Und dann habe ich sogar geweint und dann habe ich also habe ich Gott gesagt, verzeih mir für das, das und das. Und so habe ich ein paar Sachen wirklich gesagt, das will ich nicht mehr machen und so. Und dann auf einmal ist mir, ja, ich bin eigentlich aus der katholischen Kirche rausgekommen, aber ich habe immer was gesucht. Ich wusste nicht was, aber etwas habe ich gesucht. Und dann über Bekannte von mir habe ich angefangen, Prediger im Internet anzuschauen. Aber jedes Mal, wenn ich die Botschaft angehört habe, das hat mich so viel berührt. Ich wollte mehr hören und wenn ich auch die Gelegenheit gehabt habe, bin ich vor Ort wohin gegangen und so. Und dann auf einmal, es ist mir bewusst, dass die Taufe bei der katholischen Kirche nicht biblisch ist. Und dann habe ich gesagt, okay, ich werde mich taufen lassen. Und dann habe ich mich taufen lassen. Ich war sogar in Israel, habe ich mich in den Jordansee taufen lassen. Aber es war so ein Tauf, einmal runter, mal hoch und fertig. Also es war einfach keine richtige Taufe. Das ist so, wie ich mich in dem Jordansee gewaschen habe und fertig. Und dann, ja, das war in 2014, wo ich mich getaufen lassen habe. Und dann ein Jahr später habe ich wieder so ein Gefühl, dass ich, ja, es ist mir bewusst geworden, dass diese Taufe auch nicht so biblisch war. Dann habe ich die Taufe wieder gemacht, aber dann habe ich wieder den gleichen Fehler gemacht, wieder runter und dann wieder hoch. Also keine Sünde erkannt, keine Befreiung, nichts. Und dann, ja, habe ich weitergelebt mit so viel Kämpfe. Ich hatte schlechte Gedanken. Ich merkte, dass ich, wenn ich mit Menschen rede, ich möchte Befehl geben oder ich hatte immer solche Sachen, die immer da waren und ich habe so viel gebetet, aber es blieb immer da. Also dann habe ich gesagt, also ja, ich kann vielleicht irgendwie damit leben, aber es war schwer für mich. Und dann Gott hat mich hierher geführt zu City Church. Und dann bei dem Newcomer-Seminar hat der Hans-Jürgen über die Taufe geredet. Und jedes Mal habe ich, also ich hab das eigentlich, die ganze Botschaft für mich, also es war für mich eigentlich, weil ich habe alles, was der gesagt hat, er hat sogar Zeugnis gegeben, wie sein Sohn getauft wurde, wie seine Frau getauft wurde und so. Und wie die Befreiung war und so. Und dann habe ich gesagt, nein, das Ganze habe ich nicht erlebt. Ich möchte das auch erleben. Ich habe sogar eine Frage gestellt, habe ich gesagt, was tut man, wenn man sich unsicher fühlt? Und der Hans hat sich da also auf meine Frage gefreut. Ich wusste nicht, warum der sich gefreut hat, aber jetzt weiß ich. Aber jetzt weiß ich, warum der sich gefreut hat. Und dann habe ich schnell einen Termin ausgemacht und dann, also 4 Tage später, wurde ich hier aufgetauft. Also,
Halleluja.
Die Taufe, was ich hier erlebt habe, das ist für mich, ich glaube, Gott wollte, dass ich das so richtig erlebe. Ich habe alle meine Sünde bis an dem Tag, ich hatte so eine lange Liste geschrieben, und habe ich alle meine Sünde erkannt. Dann habe ich mich von alle meine Sünde getrennt und dann ich wurde getauft. Als ich ins Wasser ging, ich habe mein Gewicht gefühlt, ich war schwer. Und dann, also ich bin mit Jesus gestorben, mit Jesus begraben, dann bin ich mit ihm aufgestanden. Und dann ich wurde befreit. Aber da bei der Befreiung, ich habe mich so auf einmal so leicht gefühlt. Und dann habe ich sogar die Frage gestellt, also was ist mit mir passiert? Ich fühle mich so leicht. Ich habe das Gefühl, ich werde fliegen. Und dann eine Schwester hat gesagt, das ist normal, vor Gott musst du dich klein fühlen. Und dann, ja, ich wurde befreit, ich wurde gesegnet. Und dann habe ich die Geistertaufe bekommen. Und dann... Es war ein Donnerstag, ich hatte freigenommen von Freitag bis Mittwoch. Dann bin ich zurück an die Arbeit. Und als ich an die Arbeit ging, auf einmal sind 2 Kollegen zu mir gekommen und die haben gesagt, Marie, es ist etwas mit dir passiert. Du bist anders, du strahlst, du bist so fröhlich, du bist einfach anders. Was ist los mit dir? Und dann habe ich gesagt, ja, es ist etwas mit mir passiert. Ich bin verliebt.
Halleluja.
Und die 2 haben sich so sehr gefreut. Die haben gesagt, hey, wer ist das? Wer ist der Glückliche? Und dann habe ich gesagt, der Glückliche ist Jesus. Ich bin verliebt. Ich bin so verliebt an Jesus. Und dann, die 2 wussten schon, dass ich Jesus liebe und dass ich Christ bin. Aber dann habe ich gesagt, dieses Mal, es ist anders. Der hat mich geändert, der hat mich befreit. Ich bin so verliebt, so glücklich und. Und dann, die haben mich so irgendwie angeschaut. Die können noch nicht mich also verstehen. Und dann, ich habe gemerkt auch, dass ich, also ich habe einen Kollegen, mit dem habe ich immer so es schwer gehabt, mit dem zu reden. Und also es hat mir so viel Kraft gekostet, dass ich mit ihm rede, auch nur Hallo zu sagen und so. Aber dieses Mal, wenn ich mit ihm rede, es ist anders geworden. Und dann habe ich gesagt, ich bin wirklich neu geboren. Ich bin anders geworden. Und dann, ich merke das auch, wenn ich zum Beispiel beim Einkaufen gehe, bei der Kasse, wie ich mit den Leuten rede. Das ist so fröhlich, das tut mir so gut. Und ich merke einfach, alles ist neu, alles ist so schön und alles... Ja. Und sogar in dem Gebäude, wo ich wohne, es ist eine Nachbarin von mir, der mich vor 2 Monaten so viel geschimpft hatte, weil ich den Schlüssel von den Waschkammer mit Verspätung abgegeben hatte. Der hat mich so viel geschimpft und dann auf einmal wollte ich wirklich sie nicht mehr sehen und so. Aber vor einer Woche, ich bin nach Hause gegangen und dann ich wusste, dass sie drinnen war. Und dann habe ich gesagt, ich werde einfach kurz sie begrüßen. dann auf einmal sagt, nein, ich will nicht, die haben mich so viel geschimpft, ich will sie nicht sehen. Und dann sagt, nein, die Marie, die geschimpft wurde, ist gestorben.
Oh man!
Dann bin ich hingegangen, also ja. Da habe ich sie ja. begrüßt und so. Es war so mit so viel Freude dabei, sie hat sich gefreut und dann sagt alles bestens, weil ich habe gesagt, ich wollte nur schauen, ja. ob ich was drinnen vergessen hat, aber eigentlich, ich wollte sie begrüßen. Ja. Ich bin wirklich anders geworden und ja. Ich dachte die ganze Zeit, ich wäre umgekehrt. Ich war das nicht. Und mein Gebet heute ist, wenn jemand sagt, ich bin Christ oder was weiß ich, dass man sieht, dass der solche Kampf hat, also schlechte Gedanken, schlechte Wörter oder was weiß ich, irgendein Kampf, dass man auch dafür viel betet, dass es nicht geht. Man soll sich die richtige Frage stellen. Bin ich umgekehrt oder bin ich nicht umgekehrt?
Amen.
Ich bin jetzt neu geboren und ich danke Jesus.
Es ist die
dafür.
Neue Marie. Halleluja. Oh Marie, Halleluja. Halleluja. Lass uns aufstehen jetzt und auch nochmals beten für Marie. Jesus, ich danke dir einfach für Marie und dass wir eine Schwester unter uns haben, die dieses Zeugnis heute Morgen gibt, der vollständigen, umfassenden Umkehr. Danke, Heiliger Geist, bist du der, der neu macht. Und danke für das Zeugnis, das Marie in diese Welt hinausträgt, als eine Person, die nicht hasst, sondern liebt. Wir preisen deinen Namen, wir danken dir von ganzem Herzen. Allen Segen und Schutz über Marie und viele, viele, viele Jünger an deiner Seite. Ja, du bist eine Hoffnung, weil der Herr ist die lebendige Hoffnung in dir. Amen. Ich danke dir ganz herzlich und wir werden noch mehr von dir hören. Danke. Wow. Oh. Der Herr ist grossartig. Es gibt keine Grenzen von seiner Gnade. Es heisst im Wort Gottes, wer den Namen vom Herrn anruft, wird erhört, er wird erneuert, er wird gerettet. Und das passiert. Halleluja. Und ich danke für das Zeugnis von der umfassenden Buße. Und ohne die umfassende Buße ist es unmöglich, Gott zu begegnen. Salamitaktik hat noch nie nicht funktioniert. Hey, Menschen, die wollen frei werden, mit Hut und Haar Jesus Christus gehören, das ist das Volk Gottes. Das ist das Volk. Und es ist möglich. Stimmt's? Es ist möglich. Halleluja. Wir werden jetzt in die Botschaft leer über das Gericht, über das ewige Gericht reintauchen. Und wir haben schon eine Zeit lang über das geredet. Wir haben das letzte Mal über Prinzipien vom Gericht geredet, wie Gott wird richten. Und wir haben dort auch herausgehört, dass es eben nicht um das richtige Glaubenssystem geht, um den richtigen Glaubenssatz, den du zitieren kannst, sondern dass es eben um deine Handlungen geht, um deine Taten, um dein Herz, um deine Motiv und ob du am Stand von deiner Erkenntnis gemäss handeln tust. Das sind kurz gesagt die wichtigsten Kriterien. Wir haben auch gelernt bei der Lehre von der Auferstehung, wir sind ja im Hebräer 6, übrigens, mein Name ist Hans-Jörg Stadelmann, ganz vergessen zu sagen, alle Online-Hörer, hallo, ihr seid so willkommen bei uns, wir freuen uns mit euch, dass ihr den Weg mitgeht. Wir haben in der Lehre Nummer 6 vom Hebräer gelernt, die Lehre der Auferstehung, dass es zwei Auferstehungen gibt. Es gibt die erste Auferstehung, grob gesagt, von allen Gläubigen, wo dann werden mit Christus im Millennium regieren. Und es gibt eine zweite Auferstehung von allen Toten, das heisst im Offenbarung 20, wo dann letztendlich ins letzte Gericht werden übergehen, die Auferstehung der Toten. Es gibt zwei Auferstehungen. Die erste Auferstehung läuft in verschiedenen Phasen ab und der erste, der verstanden ist, ist Jesus Christus. Er ist der Erstling von den Toten auferstanden und hat die Auferstehungsliebe und ist uns vorangegangen. Wir Gläubigen werden die Nächsten sein, ob wir leben oder sterben, wenn eine Entrückung wird stattfinden, wenn Christus wird kommen. Die Ereignisse zeitlich, die habe ich mich nicht definiert. Ich sage nicht, Entrückung ist vor der Trübsal, während der Trübsal oder am Ende. Ich lasse euch das selber offen, um das selber studieren und eure Meinung haben. Bei der Entrückung vom Herrn werden wir verwandelt, also bei der Entrückung von uns am Herrn entgegen, werden wir verwandelt in einem Moment, auf Auferstehungsliebe kommen, die Lebenden und die Toten. Und auch alle die Christen, die im Millennium, wo in der grossen Trübsal gestorben sind als Märtyrer, werden auferstehen, Auferstehungsliebe überkommen und werden mit Christus 1000 Jahre herrschen. Das ist so angekündigt, schon im Alten Testament und im Neuen Testament bestätigt. Es gibt zwei Auferstehungen. Und es gibt bei dem Gericht, wenn man über das Gericht redet, dann gibt es eben auch 3 Gerichtsschauplätze. Oh, da hätte ich es noch aufgeschrieben gehabt. Aber ihr könnt es noch anschauen. Es gibt auch 3 Gerichtsschauplätze. Und zwar, der erste Gerichtsschauplatz ist der Richterstuhl Christus. Das sind alle Christen, die bei der ersten Auferstehung dabei sind. Wenn du bei der ersten Auferstehung verwandelt wirst, Auferstehungsliebe bekommst, dann kommst du unmittelbar, was das auch immer heisst, unmittelbar, wirst du von Christus gestellt und dein Leben wird beurteilt werden von Jesus Christus. Es gibt dann, das ist der Richterstuhl Christi, es gibt den Thron von der Herrlichkeit, wo, wenn Christus zum zweiten Mal kommt, alle Heiden am Ende der Trübsalszeit gerichtet werden. Und es gibt den sogenannten grossen weissen Thron, wo dann am Schluss, nach dem Millennium, wenn es noch mal, wenn der Satan noch mal losgelassen wird von diesen 1000 Jahren, von diesen Fesseln, und er sich noch mal aufbäumt, wird es ein ewiges Gericht geben, wo dann in Feuersee in den zweiten Tod hineinführt. Könnt ihr mir folgen? Es ist halt leer, aber ich kann euch sagen, wir müssen da durchgehen. Es ist mega wichtig, dass wir das hören, auch wenn er jetzt, obwohl es leer ist, an sich einfach. Es ist einfach etwas, was uns so um den Kopf herumschwirrt. Ich erlebe das selber. Es ist dann schwer, das wirklich zu fassen. Aber es ist gut, dass wir damit uns auseinandersetzen. Und ich glaube, ich bete am besten gerade nochmal für Aufmerksamkeit. Herr, ich bitte dich für volle Aufmerksamkeit von jeder Person, die da drin sitzt, dass auch niemand der Botschaft vorbeigeht, dass jeder versteht, was deine Worte sind, was dein Wille, deine Absicht ist und dass wir die Lehre vom ewigen Gericht verstehen und weitergeben. Amen. Also, wir haben 3 Schauplätze. Ich möchte jetzt, heute, in dieser verbleibenden Zeit, über den Richterstuhl Christi reden. Und zwar betrifft das jetzt alle Christen, alle Wiedergeborenen. Wir werden eines Tages vor Gottes Thron stehen. Was ich auch noch sagen will, ist, dass mir niemand muss vor dem Gericht Angst haben, vor dem Gericht Gottes, wenn man Grundlehren verstanden hat und wenn man sie lebt und umsetzt, wenn man wiedergeboren ist. Niemand muss Angst haben vor dem Gericht. Im Gegenteil, das Gericht soll für dich etwas Schönes sein. Das ist die Idee vom Vater. Eine Beurteilung schauen wir grundsätzlich mal als negativ an, stimmt's? Wir werden nicht gern beurteilt. Aber das ist wirklich falsch. Das ist wirklich falsch. Du siehst es bei einem Kind, wenn es irgendetwas macht, wenn es ein Bild malt, etwas bastelt, etwas putzt, irgendetwas macht. Das Nächste, was es hören will, ist von Mami und von Papi, ist es gut. Und dann sagen wir, natürlich ist es super gewesen, Hammer, sehr schön. Oder wir sagen, schau, da oder dort können wir noch etwas anderes machen. Aber grundsätzlich ist etwas, was wir erstellen, abliefern, machen, ist da zum Lob empfangen. Versteht ihr das? Auch wenn wir geimpft sind durch unsere Gesellschaft, dass wir eigentlich einfach mal zittern, wenn wir beurteilt werden, eine Beurteilung soll etwas Positives sein. Da ist ein Kollege von mir durch eine Prüfung durchgekommen. Der ist beurteilt worden. Und Gott sei Dank ist er beurteilt worden. Weil jetzt ist er positiv beurteilt worden und er hat die Prüfung bestanden. Und die Prüfung, die er bestanden hat, die hilft ihm, zum Ausweisen, dass er etwas kann. Und es wäre mega blöd, wenn alle dort am Kiosk hätten vorbeigehen und die Prüfung kaufen und alle hätten bestanden. Wer wissen wir nämlich nicht, wer qualifiziert und wer nicht, stimmt's? Also eine Beurteilung ist etwas Gutes. Und das möchte ich euch einfach auch ins Leben hineinsprechen, dass ihr irgendwie auch in den Alltag überzieht, dass ihr keine Angst habt vor dem Beurteilen, dass ihr auch Menschen eine positive Beurteilung aussprechen, dass ihr aber auch, wie wir es das letzte Mal gelernt haben, auch Kraft und den Mut und Stärke und Liebe zum Ermahnen haben und sagen, hey, dort hätte man vielleicht noch mal etwas anderes machen müssen. Ja, dann können wir jetzt über das Beurteilen reden. Es ist gut, wenn du hörst, du hast es gut gemacht, stimmt's? Und wir lesen im Wort Gottes, dass unser Gott nur darauf wartet, der Vater im Himmel, um dich empfangen und zu sagen, «Ei, du treuer und guter Knecht, wohlgemacht!» Oder noch viel besser auf Englisch, «Well done!» Der Vater sehnt sich danach, dass er dir und mir ein «Well done» verteilen kann. Und es ist einfach mega schön, wenn du hörst, du hast es gut gemacht. Amen. Auf das gehen wir hin. Das sind einfach ein paar Vorbemerkungen. Wir wollen jetzt uns aber doch dem Richterstuhl von Christi nähern. Und bevor wir da in Korinther reingehen und das lesen tun, ein paar Stellen, die das bestätigen. 1. Petrus 4,17. Da geht es um Verfolgung und der Petrus landet nachher die Aussage, denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Also, das Gericht beginnt beim Hause Gottes. Was bedeutet das? Wenn du das Wort Gottes studierst, von der ersten bis zur letzten Seite, Gott Vater fängt immer zuerst in seinem eigenen Haus an. Bei denen, die sich zu ihm bekennen, die seinem Willen tun. Oder die seinen Willen sollten tun. Wie zum Beispiel auch das Volk Israel. Und das Volk Israel sind immer die Ersten, die gerichtet sind. Und aktuell sind sie unter dem Gericht von Gott. Weil sie sind zerstreut worden. Die Schlimmsten von den Schlimmen voraus, negativ verheißigen Flüche, könnt ihr nachlesen. Sind eingetroffen und das Volk Israel steht unter dem Gericht jetztig. Auch wenn bereits Verheißungen eintreten, wo das Volk wieder zurückgeführt wird und sich das wieder zum Geschick wieder wird wenden, ist das Volk Israel jetzt unter der Gerichtszeit. Und das Gericht fängt beim Volk Gottes an. Wie war das bei Ananias und Sapphira? In der Apostelgeschichte. Könnt ihr euch erinnern, Ananias und Sapphira? Zwei gefundene, wiedergeborene Christen, tauft mit dem Heiligen Geist, irgendwo bei diesen 3000 zum Glauben kommen, ein Ehepaar. Und sie belügen den Heiligen Geist. Sie belügen den Heiligen Geist, indem sie wirklich etwas völlig Blödes gemacht haben. Sie haben das Land verkauft und sie haben das Geld an Apostel gebracht. Aber das hätten sie gar nicht müssen, es war alles freiwillig gewesen. Aber weil sie in ihrem Herz einen Rest von Heuchelei hatten, haben sie so da, wie wenn sie alles Geld gehabt hätten, haben das vorgespielt, aber haben für sich selber noch etwas abgezwackt. Und wie ist das Gericht Gottes eingetroffen? Sie sind tot gewesen. Sie sind einfach tot gewesen und sie sind rausgetragen worden. Und das bedeutet, wenn du willst, dass Gott präsent ist in deinem Leben, wenn wir beten, dass Gott präsent ist, dass er wirksam ist, dass er nicht einfach irgendwie ein bisschen blinzelt, das bedeutet, Segen ist nahe, aber Gericht ist auch nahe. Wie war denn das damals beim Richter Samuel und seinen Söhnen, der gesündigt hat? Und nachher hat Gott das Gericht angetönt und hat gesagt, es wird das Gericht über deine Söhne kommen. Wie lange hat er darauf gewartet, bis das Gericht eingetroffen ist? 20 Jahre. Und ihr leset an dieser Stelle, und in dieser Zeit hat Gott nicht viel mit seinem Volk geredet. Also müssen wir über das Gericht lehren und wir müssen verstehen, dass wenn wir Heiligkeit, Wirken Gottes, Zeichen und Wunder und wie wir das haben, wenn wir seine Jünger sein wollen, dann wird auch sein Gericht näher kommen. Weil wenn sein Volk wahllos lebt und keine Gottesfurcht hat, dann muss Gott einfach wegschauen. Er muss einfach wegschauen. Weil sonst müsste er das Gericht eintreffen lassen. Wenn wir aber Gottes Aufmerksamkeit auf uns lenken, dann ist auch sein Gericht nach. Versteht ihr das? Es ist einfach wichtig, dass wir das wissen. Da wieder Römer 14,10. Du, was richtest du deinem Bruder? Oder du, was verachtest du deinem Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Also wir werden alle beurteilt werden. 2. Korinther 5,10. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, sei es gut oder böse. Verstehen Sie, das letzte Mal habe ich euch gesagt, dass wir in einer Prüfungszeit sind, jetzt hier auf Erden. Und tatsächlich wird alles registriert, was wir machen. Es ist nichts, was du tun kannst, was im Verborgenen ist. Weder in deinem Herz, in der Motivation, noch in der Tat. Es ist einfach alles offengelegt. Und wenn du auch denkst, kein Mensch weiss es, kein Mensch sieht es, ich sage dir, alle Engel sind informiert und der Satan weiss es auch. Und wir werden immer wieder auffordern, macht keine Spiele mit Gott. Und ich sage noch, ich glaube, wir leben in einer Zeit hier, da, bei uns in der Schweiz, wo wir sowas von abgestumpft sind und das gar nicht wirklich ernst nehmen, dass es Gott gibt. Schon nur der Gedanke, dass wir unser Leben vor Gott verantworten müssen, ist den Leuten extrem fremd. Weil wir denken, wir müssen nur vor uns selber verantwortlich sein. Und ich kann euch sagen, liebe Christen und auch Wiedergeborene, das meinst du wirklich auch heute noch. Im Grunde von deines Herzens meinen die einen, ich muss es einfach mit mir selber handeln können. Vor mir muss es stimmen, dann ist dann Gott schon einverstanden. Stimmt's? Durchschau die Zeichen von der Zeit und leg dein persönliches Empfinden und deine Selbstgerechtigkeit ab und orientiere dich am Wort Gottes. Das habe ich euch letztes Mal erklärt, dass ich eigentlich lieber den schmalsten Weg gehe, dann bin ich sicher auf der sicheren Seite. Und ich sehe es einfach auch, wenn ich auf der Straße mit den Leuten rede, der Gedanke, dass sie gehen mal in dein Geschäft und sagen, Leute, sind ihr eigentlich bewusst, dass ihr mal von Gott werden Rechenschaft abgeben für diesen Tag? Versucht das einmal. Also, ja, da muss, braucht extrem Mut. Also, ich bin nicht sicher, ob... Also, ich sage einfach als Idee, oder? Du spürst die Reaktion, die das hervorwirft. Aber die Wahrheit ist eben die, tatsächlich werden wir alle vor Gott antreten und auch du, liebes Christenkind, wirst Rechenschaft übergeben über jede einzelne Sekunde von deinem Leben. Amen. Also, tünt nichts verstecken. Macht keinen Kompromiss. Passet euch nicht am Zeitgeist an, sondern nehmt das Wort Gottes von ganzem Herzen ernst. Das ist die einzigste Versicherung, die du haben kannst, dass es bei dir gut rauskommt. Amen. Jetzt wollen wir das Preisgericht anschauen, wo eben ein Grund, hoffentlich eine freudige Sache wird werden. Da sind wir nämlich schon wieder im Korinther. Ah oh nein, genau, okay. Nein, wahrscheinlich werden wir heute nur Einleitung machen. Weil wir haben ja schon so viele starke Sachen gehört, im Zeugnis. Gut, was löst das aus, dass wir verstehen, dass wir unser Leben vor Gott mühend verantworten? Was löst es bei dir aus? Die Idee ist nicht, dass es Angst auslöst. Auch nicht Panik. Die Idee ist, dass es Gottesfurcht auslöst. Gottesfurcht. Gottesfurcht ist nicht Angst haben vor Gott. Sondern Gottesfurcht bedeutet, zu anerkennen, wer er ist und wer wir sind. Und Gottesfurcht beinhaltet auch, dass unser Vater im Himmel liebevoll, gnädig und barmherzig ist. Und dennoch ist er eben Gott und wir nicht. Und ich habe das Zeugnis von Paulus, das ich euch vorlesen möchte, weil ich glaube, dass er wirklich, er ist ja ein riesen Vorbild. Und da redet er ein bisschen von seiner Biografie in Philipper 3. Und ich lese ab Vers 8. Und da können wir daraus lernen, wie es der Paulus dann gesehen hat. Die Tatsache, dass er sein Leben mal wird beurteilt werden. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber dem alles übertreffenden, gegen der alles übertreffenden Erkenntnis Jesus, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Was hat denn der Paulus eingebüßt? Er ist ja der Pharisäer von den Pharisäern gsi. Er ist hoch angesehen, super religiös. Er ist der Gerechte von den Gerechten gsi. Und er hat seinen guten Ruf. Er hat den Christen verfolgt. Alles gegeben. Und er sagte, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Alle eigenen Leistungen und alles, was selber seine Krone hätte sollen sein, achtet er für Dreck. Und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe. Versteht ihr? Nicht nach dem Maßstab, wie es mir gerade gefällt, weisst du? Und wie ich das Wort Gottes verstehe. Ich habe wirklich einen kalten Schauer und ich kann auch kein Beispiel nennen, aber ich habe einen kalten Schauer, weil immer wieder Christen auf mich treffen von anderen Kirchen, die das alles ganz lässig finden, was wir da machen. Aber wenn ich dann mal 2, 3 Sätze nachfrage und herausfinde, dann habe ich wirklich einen kalten Schauer feststellen, dass sie ihre völlig eigenen Grundsätze haben, die sich mit dem Wort Gottes in weitesten Teilen nicht vereinbaren lassen. Und das sind offensichtliche Sachen. Das sind nicht irgendwelche verborgenen Sachen. Das sind Sachen, die jeder Mann kennt und weiss, und mit diesen Leuten zusammen ist. Aber sie haben Frieden darüber. Woher sie den Frieden haben, I don't know. Mir läuft es echt kalt den Rücken ab. Unsere eigene Gerechtigkeit ist nicht gut. Die aufgrund an Christus die Gerechtigkeit als Gott, aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgeformt werde. Das ist das Ziel von Paulus. Was wir vorher gehört haben von der Marie, dass wir tot sind, dass der alte Mensch tot ist und dass dafür die Kraft von der Auferstehung hineinkommt. Das ist sein Ziel. Damit ich, und jetzt zur Auferstehung der Toten gelange, das ist an Paulus' Ziel, damit er dabei ist bei der Totenauferstehung. Dass der Paulus das sagt, ist schon noch krass, oder? Dachte ja, er müsste ja eh, oder? Nicht, dass ich es schon längst erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus ergriffen worden bin. Also der Paulus sagt, ey, ich habe es im Fall noch nicht gelüht, ich habe es noch nicht bekommen, es ist noch nicht das Alltag, aber ich möchte das ergreifen. Für das, was mich Christus ergriffen hat. Verstehst du? Christus hat dich für etwas ergriffen. Er hat dich ergriffen. Er hat dich genommen, damit du jetzt auch etwas ergreifst. Nämlich für das grosse Ziel, das dich Christus ergriffen hat. Um das geht es an Paulus. Und ich jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Auch wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Doch wozu auch ihr gelangt seid, mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Also das Wissen vom Gericht, das auf den Paulus wird kommen, hat in ihm ausgelöst Gottesfurcht. Und das möchte ich auch, dass es bei dir auslöst, Gottesfurcht. Dass du das, wofür Christus dich berufen hat, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, damit ihr hingeht und Frucht bringt, die bleibt. Für das hat Christus mich ergriffen. Mit dem Ziel. Es geht nicht einfach nur um mich und nochmal um mich und nochmal um mich. Sondern es geht um ein Ziel. Er hat mich ergriffen, damit ich für ihn fruchtbar werde. Für das hat mich der Vater ergriffen. Und das soll das Ziel von dieser Lehre sein. Jetzt lass uns das anschauen, wie dann so ein Preisgericht abläuft. Der Richterstuhl Christi. 1. Korinther, Kapitel... Ich lese da ab Vers 11. Der Richterstuhl Christi ist eine Feuerprobe. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Christus. Gilt für die Wiedergeborenen. Wenn aber jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbar wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemandes Werk, der darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, so wie durchs Feuer hindurch. Also, die Grundlage ist Jesus Christus. Die Grundlage vom Richterstuhl Christus ist Jesus Christus selber. Vor dem Richterstuhl Jesus Christus kommen nur Menschen, wo auf Jesus Christus stehen. Amen. Und wer steht auf Jesus Christus? Der, der das katholische Glaubensbekenntnis kann, oder das lutherische, der, der ein Teil einer Freikirche ist, kann sein. Das sagt aber nichts darüber aus, über diese Person. Es steht der auf dem Fundament von Jesus Christus, der die Umkehr erlebt hat, die Wiedergeburt und Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt hat, wo der neue Bund mit Gott eingegangen ist. Der neue Bund, wo eben nicht das Gesetz auf die Steintafel geschrieben ist, da erfüllen Sie mal, sondern wo durch Erkenntnis und Einsicht vollständig Buße da hat und Gott kann den Willen in dein Herz schreiben. Das ist Wiedergeburt. Das sind die Menschen, die während vor dem Richterstuhl Christi sind. Sie sind erlöst durch das Blut Jesus Christus. Kolosser 1,13, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines Sohnes der Liebe. Immer wieder wird erwähnt, dass du durchs Blut von Jesus Christus erlöst bist. Es wird nicht aufgrund von deiner eigenen Tat oder deiner Leistung sein, sondern es wird darum sein, dass du mit Gott zusammen bist, weil er all deine Fehler einfach vergibt. Und das finde ich absolut gewaltig, dass Jesus Christus gekommen ist, um meine Fehler auszulöschen. Und auch deine Fehler will er auslöschen. Vollständig und zwar ewig. Und es ist nicht nur das, dass er deine Fehler will auslöschen. Er hat verheißen, dass er dir ein neues Herz gibt, dass du nicht mehr in den Fehlern weiterlaufst, in den Sünden. Weil Sünde heisst, das Ziel verfehlt. Also wir haben die Erlösung durch das Blut Jesus Christus. Alle, die vor dem Richterstuhl Christi erscheinen werden, werden nicht verdammt werden. So gibt es jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus sind. Römer 8,1. Und dann noch der kleine Satz, die nicht gemäss dem Fleisch wandeln, sondern gemäss dem Geist. Der wird manchmal überlesen. Ist auch noch krass, he? So gibt es nun keine Verdammnis für welche in Christus sind. Alle, die vor dem Richterstuhl Jesus erscheinen, werden gerettet sein und nicht verdammt werden. Halleluja, ist der Hammer. Also sind alles schon mal einfach Sieger. Jetzt geht es nur noch darum, ob es eine Belohnung gibt oder ob es lange Gesichter gibt. Weil es geht nachher da weiter. Er sagt dann da eben, und ich weiss halt auch nicht, man will es gerne an meinen Weg lassen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden, er selbst aber wird errettet werden. So doch wie durchs Feuer hindurch. Prüfung wird sein, wie hast du dein Leben gelebt? Mit was für Material hast du gebaut? Ist es feuerfest? Besteht es vor Gott? Oder ist es Stroh, Holz, Papier? Das ist die grosse Frage. Und in dem Sinne sehen wir auch, dass es Gottes Gnade ist, dass selbst ein geretteter Mensch, der nicht alles perfekt macht, der vielleicht seine Tage vergeudet oder keine Ahnung, was er macht, dennoch gerettet kann werden. Er wird dennoch gerettet, weil wir sind gerettet durch das Blut von Jesus. Wir sind gerettet durch eine vollständige Umkehr und Abwendung von unseren Sünden. Durch die Wiedergeburt, dass der Geist in uns eine neue Schöpfung zeugt. Das macht dich zu einem Gerettenden. Dass du eine neue Schöpfung bist, dass du neu von neuem geboren bist. Das ist dein Eintrittsbillett in die Ewigkeit mit Gott. Dass der Vater seinen Sohn erkennt in dir. Aber dennoch kommt es darauf an, wie wir nachher weiterbauen tun. Und es heisst da eben auch, gut, wir werden, ich denke im Fall einfach nicht auch, ich weiss nicht, was du denkst, aber ich denke, oh, schau, Hauptsache ich bin dabei, oder? Und ich bin wirklich froh, wenn ich dabei bin und ich glaube nicht, dass ich irgendwie wird hässig sein, wenn irgendeiner von euch viel näher beim Herrn ist und wirklich grosse Belohnungen bekommt und ich darf aber einfach dabei sein. Das ist mein grosser Wunsch. Und offen gesagt, ich glaube, der Paulus hat es im Fall auch so gesehen, dass er einfach dabei sein kann. Es gibt aber auch die Möglichkeit, und ich kann euch sagen, die Möglichkeit, dass du mit Gold, Silber und Edelstein baust, die ist nicht irgendwie extrem schwierig. Und das werden nur ganz wenige machen. Nein, das Volk Gottes baut mit Gold und Edelstein. Du baust mit Gold und Edelstein. Du baust mit Materialien, die nicht vergänglich sind. Und der Herr sagt dir auch, wie das geht. Und ich möchte da eine Sache überspringen, nur ganz kurz antönen. Die meisten von euch kennen das Gleichnis von den anvertrauten Talenten in Matthäus 25, wo ein Herr, wo ein gutes Herr verreist und seinen treuen Knecht verschiedene Mass an Talent oder eben Geldbeträge anvertraut. Das sind grosse Geldbeträge, es handelt sich da um Millionen, oder? Die er anvertraut hat. Und seine Erwartung ist, dass die Leute mit diesen anvertrauten Talent oder Gaben oder Ressourcen, was auch immer, etwas Gescheites machen damit. Sie sollen einfach etwas machen. Also Gott möchte, dass du handeln tust. Und ich möchte auf die Frage eingehen, was wird denn überhaupt geprüft in meinem Leben? Auf was muss ich achten? Und was wird in deinem Leben geprüft? Und das nutzen wir jetzt gerade die Gunst der Stunde, dass er das ganz zweite kurz austauscht. Was denkst du, wird das Kriterium sein, wo Gott uns daran wird prüfen? Und ich muss gerade vorausschicken, es ist meine Annahme, was ich euch präsentiere. Es ist meine Annahme. Es steht nicht so drin, aber ich glaube, wir werden Konsens haben in dem. Was sind die Kriterien, wo du denkst, wirst du prüft werden von Gott? Können wir zwei, drei Antworten haben? Wir dürfen jetzt einfach mutig reinrufen. Für was werden wir beurteilt werden? Was sind die Schlüsselkriterien? Nächstenliebe. Heiligkeit. Glauben. Jünger. Treue. Werk. Gehorsam. Es stimmt alles, was sie sagen. Es stimmt alles. Das wichtigste Gebot, das Jesus gegeben hat, steht in Matthäus 22. Und Jesus sprach zu ihm, also sie haben ihn gefragt, sie haben ihn herausgefordert, sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Und er sagt, und das Zweite ist übrigens genauso wichtig wie das, wie das Erste. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann sagt der Nachsatz, und übrigens, wenn du die beiden Gebote haltest, an dem hängen das Gesetz und Propheten dran. Also, im Grunde genommen, vergiss alles, alle Gebote und Verbote, und nimm dir die beiden Gebote zu Herzen, und du wirst einen Volltreffer landen, und du wirst mit Gold und Edelstein bauen. Hammer, nicht? Ist also nicht so schwierig. Und ich habe genau die Sachen auch aufgeschrieben, die ihr auch reingerufen habt. Gott lieben. Eben, lieben. Gottes Liebe, das ist das Nummer 1 Kriterium. Du sollst deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, weil das ist das Number One. Wenn du jemanden liebst, dann ist der Neubund angekommen bei dir und dann ist alles andere einfach Geschichte, oder? Es passiert einfach. Ich schaue meine Frau, meine Kinder an, meinen Hund sogar, neuerdings, und ich liebe die so, dass ich denke, kannst du ihnen nicht den ganzen Tag sagen, wie super das sind, sonst werden sie noch stolz. Aber ich bin so verliebt in die, ich finde die wunderbar, ich finde die schön, intelligent, ich finde die weise, ich finde die einfach. Ich frage mich manchmal, ob ich es noch objektiv gesehen, weißt? Und ich frage mich, ob sie mich auch so sehen. Wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall, Liebe bedeutet, dass du von Gott angestoßen bist, um automatisch die richtigen Sachen zu machen. Und wir wissen ja auch, also ich bin kein hebräischer Spezialist, aber wir wissen, dass die 10 Gebote eigentlich heisst, erstes Gebot eben, sollst du den Gott von ganzem, dann wirst du. Das heisst eigentlich nicht, du sollst nicht. Sondern wenn du das erste Gebot, dann wirst du. Jetzt Liebe, das haben wir schon oft angeschaut, das ist wirklich handfest, das hat mit Vertrauen, mit Glauben, mit Beziehung zu tun. Da rein kommt auch die Heiligung. Es heisst im Wort Gottes, und ja, fliehe der Unzucht, oder? Jage der Heiligung, also ja, lebe in der Heiligung. Ohne die niemand wieder hergesehen. Das geht alles in das erste Thema rein. Auch ihm vertrauen, Beziehung haben mit ihm, seine Stimme hören. Wissen, was Gott eigentlich will sagen und seine Stimme hören. Das ist alles Number One, oder? Und ich meine, jedes Mal, wenn du Gottes Stimme hörst und aus dem heraus in deiner Gedankenwelt, sichtbar oder unsichtbar, irgendwie eine Aktion passiert, ich glaube, du hast mit Gold bauen. Es ist nicht so schwer. Ich glaube, du hast mit Silber bauen, mit Edelstein hast du bauen und was sonst noch für gewaltige Materialien sind. Ich glaube, dass einige laufend ihr Haus am Bauen sind und sie merken es gar nicht, weil für sie ist es völlig normal. Sie leben einfach in dieser Liebe mit Jesus, in dieser Beziehung, in dem Glauben. Und Gott ist am Bauen. Oder? Und das Zweite ist genauso wichtig, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und es ist uns völlig klar, du kannst nicht mit dem Zweiten anfangen, sonst bist du im Humanismus drin, oder? Sonst willst du die Wahl retten und Baby abtreiben, oder? Das geht einfach nicht. Du fängst an bei Gott. Du liebst Gott von ganzem Herzen und aus dem heraus entsteht ein Welt- und ein Menschenbild und aus dem heraus fängst du auch einen Menschen an lieben und dann verstehst du eben auch, was es heisst, den Menschen zu lieben. Und wisst ihr, was es heisst, den Nächsten zu lieben? Da will ich euch gerne nochmal auffordern. Machen nochmal rasch einen Smalltalk untereinander. Was heisst denn das aus Gottes Sicht, den Menschen lieben? Auch da bitte ich euch wieder zwei, drei Sachen mutig reinzurufen. Was heisst das, den Nächsten zu lieben? Verkehrsbus aus dem Briefkasten fischen und für den Nachbar zahlen. Glory! Was haben wir? So lieben, wie du dich liebst. Mhm, danke. Ein Wegweiser auf Jesus sein. Andere höher achten. Wie kann man das? Wie kann man das? Auch nur, wenn man versteht, aha, ein Geschöpf von Gott. Ein Geschöpf von Gott. Und ich bin sicher, Marie, das ist genau das, was bei dir auch passiert ist, wo du hast können vergeben, wo du hast können reintauchen, hast du erkannt, aha, auch da ist Gott, auch in dem Mensch ist Gott. Ja, mega. Da kommt alles rein, was man wirklich auch, wo die einen wirklich strapaziert worden sind, wo man denkt, tut er das jetzt so gering achten? Nein, da kommt alles rein. Barmherzigkeit. Dass man Menschen aufnimmt, dass man sein Haus teilt, dass man Obdach gibt, dass man hilft, wo Not ist, dass man Wunden verbinden tut. Dass man einfach da ist, Hand und Füße ist, wo Not ist, sollen wir helfen. So drücken wir unsere Liebe aus. Das hat uns Jesus gelernt, beim Beispiel vom Samariter. Wo einfach nicht vorbeiläuft, sondern wir gehen an, wir halten da, wir helfen und wir geben und wir machen, was wir können. Das ist Nächstenliebe. Aber es hat noch weitere Komponenten und auf die möchte ich euch auflüpfen. Wenn ihr das wichtigste Gebot einhaltet, wenn du das wichtigste Gebot einhaltest, baust du mit Silber, mit Gold, nein, nicht mit Silber, mit Gold und mit Edelstein und was auch immer da für wunderbare Materialien sind. Es gibt aber noch einen zweiten Schlüssel, nämlich den Auftrag. Jesus hat zwei absolut zentrale Sachen gelassen, bevor er gegangen ist, bevor er aufgestiegen ist. Einerseits eben das wichtigste Gebot, steht auch eher am Ende der Evangelien und zweitens der Auftrag. Und er hat gesagt, und mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, so geht nun hin, macht sie Jünger alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, Sohnes, des Heiligen Geistes, lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Oder eben Apostelgeschichte 1,6, meine Lieblingsstelle, Mami-Wort, wo sie wollen wissen, Herr, wann kommst denn du jetzt? Da ist ja gerade 40 Tage im Auferstehungslied mit ihnen unterwegs, kurz vor der Himmelfahrt. Herr, wann kommst denn du jetzt die Königsherrschaft aufrichten? Und er sagt, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, ganz Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt. In dieser Zeit lebst du jetzt. Das ist jetzt der Auftrag, den Jesus Christus gegeben hat. Und ich bin der Meinung, eins und eins gibt zwei. Das heisst, wenn du das wichtigste Gebot und den Auftrag als deinen Lebensinhalt nimmst, dann wirst du mit Gold bauen. Dann wirst du vor Jesus stehen und es wird einfach absolut gewaltig sein. Weil wir haben ja immer ein Zittern, wir wissen ja nie genau, sind wir durchgekommen oder nicht. Aber der Herr ist gnädig und er wird dich empfangen. Wie sein eigener Sohn. Er sagt, du bist treu gewesen. Du bist treu gewesen. Du hast mein sehr wichtigstes Gebot ernst genommen und du hast im Auftrag gelebt, den ich dir gelassen habe. Und der Herr wird dich empfangen. Wer Gott und Menschen liebt, ist als Konsequenz von dem ein Jünger und macht Jünger. Amen. Weil du musst auch immer Perspektiven von Gott anschauen. Er hat seinen Sohn gegeben, damit alle gerettet werden. Und wenn der Paulus sagt, damit ich ergriffen wird von dem, damit ich das ergreife, wie mich Christus ergriffen hat, für was er mich ergriffen hat, dann hat das eben damit zu tun, der Paulus ist ergriffen worden von Gott, dass er das Evangelium bringt. Und das ist ein ganz wichtiger Teil. Der Vater wünscht sich aktive, treue, liebende Kinder. Das ist mein Fazit. Aktive, treue, liebende Kinder. Und welche Eltern wünschen sich aktive, treue, liebende Kinder? Kommen die Eltern? Wünscht ihr euch das auch? Oh, ich wünsche mir das von ganzem Herzen. Und unser Vater im Himmel ist genau gleich. Sie sind nicht mehr und nicht weniger als das. Und da möchte ich euch einfach die Botschaft extrem ans Herz legen. Wir als Church, wir gehen genau in die Richtung. Alles andere ist Beilage. es ist wirklich der wichtigste Auftrag und es ist wirklich das wichtigste Gebot und es ist der wichtigste Auftrag, wonach wir uns ausstrecken. Und in dem Sinne haben wir alles erfüllt, was Gott von uns will. Wir brauchen nicht 1 Million Gesetze und Vorschriften. Sondern in dieser Liebe zu Gott, in der Liebe zum Mitmensch und im ernsthaften Suchen, wie wir selber als Jünger leben und Jünger machen, berühren wir am Vater sein Herz. Und da will ich jetzt einfach auch beten nochmal, auch, dass du das nochmal vor Gott bringst. Hat noch viel zu sagen, geht leider nicht. Machen wir Abklemmen hier. Lass es näher an dein Herz an. Und was es immer auch braucht. Ein Jubel, danke Herr, danke Jesus, danke, dass ich in dem meinen lebe. Und ich will wie der Paulus einfach noch besser werden. Ich will mehr Frucht bringen, ich will dich noch viel mehr lieben. Ich will meine Mitmenschen noch viel mehr meine Liebe können zeigen. Ich will noch viel, viel mehr Jünger können machen. Vielleicht ist das dein Gebet. Vielleicht bist du auch überführt worden und hast erkannt, hey, ich bin gar nicht wiedergeboren, gar nicht umgekehrt. Es war alles einfach nur in einer Kultur, in einer christlichen Kultur. Dann kehr um. Kehr um, stier mit Jesus, wird begraben. In der kommenden Zeit, wenn der Wind ein bisschen rauer wird, wird es so elementar sein, wer ist wiedergeboren, wer nicht. Es kann sein, dass uns alles weggenommen wird, in wenigen Wochen. Es kann auch noch ein paar Jahre gehen. Alles, was du nachher hast, ist eine neue Schöpfung und ein alter Gestorbener. Es geht nur um das. Wenn du das bist und du bist nicht sicher, oder? Du musst neu einfach dich am Herrn hingeben. Mach das heute. Es ist so befreiend. Es ist so befreiend. Es soll keiner rausgehen da und einfach sagen, ja, es war eine gute Predigt. Oder keine gute Predigt. Der Herr soll Freude oder Buße in deinem Herz lösen. Amen. Das Wort Gottes muss immer Freude oder Buße lösen. Ja, Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns nicht in der Unkenntnis lässt, was wird auf uns zukommen. Danke, dass du uns das wichtigste Gebot gegeben hast und danke, dass du den neuen Bund geschlossen hast, Jesus, mit uns. Dass du uns dein Wille ins Herz gelegt hast und danke, dass alles vor dir offenbar ist und dass wir keine Angst haben müssen, weil du alles weißt, sondern dass man sich freuen darf, weil alles, alles, alles am Licht ist. Alles ist am Licht, alles ist erledigt. Wenn Fehler passieren, dürfen wir es dir sagen, Vater. Du reinigst uns, du veränderst uns, korrigierst uns und machst uns neu und nimmst uns in deine Arme. Halleluja, ich danke dir auch für den Auftrag, den du uns gegeben hast. Und Jesus, wir sind am Strugglen, weil der Auftrag so lange einfach so im Untergrund gelebt wurde, dass man es gar nicht gemerkt hat, dass da irgendwo Jünger entstehen. Wir haben einfach Kirchen gefüllt und Zellen gefüllt und Powerteams gefüllt und Kleingruppen gefüllt. Vater, bitte ich, dass du unter uns Jünger, wieder Jünger einfach aufstehen lässt. Frauen und Männer, die wieder fähig sind, zu Jünger zu machen. Das Reich Gottes in sich hinein tragen und Kranken heilen, das Evangelium verkündet, Dämonen austreiben und taufen. O Herr, Wirk du auch gerade da bei uns, da in der City Church, in dieser Homebase. Wirk du auch jetzt, heute Morgen. Wirk du deinen Geist, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen. Halleluja. Glory, glory. Und ich möchte euch ganz herzlich einladen, es wird nachher nochmal angesagt, kommt am nächsten Mittwoch an die Vision Night. Vision Night, wo wir unser Herz mit euch teilen, als ganze Church zusammenkommen. Und nochmal richtig Mut haben, tief durchschnaufen und sagen, Herr, wir sind da. Wir sind da. Das Abendmahl steht parat für alle, die den Bund erneuern wollen, wo alle wollen mit Jesus ein Mahl nehmen. Bitte geht und nehmt das Abendmahl. Und ich danke euch für euer Zuhören und hoffe wirklich, dass es, wow, Frucht bringt. Amen.